Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Code & Coffee. Wir sprechen heute über Neues. An meiner Seite oder heute mit mir dabei mein Lieblingskollege und Apple-Schlaubi-Schlumpf Daniel Wagner. Hallo Daniel.
Servus und hallo.
Wie geht's dir?
Gut, etwas früh. Ich bin ja nicht so der Frühaufsteher, aber ansonsten alles gut.
Dann vielen Dank, dass du da bist.
Sehr gerne.
Und mit mir über die Neuheiten im Apple-Universum sprechen möchtest. Es ist gefühlt draußen, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, es ist Frühling und das heißt bei Apple immer auch neue Produkte. Im Rahmen der Apple Experience hat Apple einiges Neues vorgestellt und darüber wollen wir heute sprechen.
Genau, war ein richtiges Produktfeuerwerk, würde ich sagen. Und
ja,
ich würde sagen, wir fangen mit dem Überblick an.
Genau, wir zeigen euch oder beziehungsweise wir reden über folgende neue Produkte.
Genau. Was ist neu gekommen? Wir haben neue iPad Airs mit einem neuen Chip, dem M4 jetzt drin. Gibt es einen 11 Zoll und einen 13 Zoll. Da werden wir gleich ein bisschen ins Detail gehen, was da die Unterschiede sind, für wen das relevant ist. Und wenn wir einmal, die Kamera kommt mit, hier rüber gehen, dann haben wir hier ein Gerät, das letztes Jahr quasi Debüt gefeiert hat mit dem Vorgänger, mit dem iPhone 16e. Das ist jetzt das iPhone 17e. Da haben wir auch einige Neuerungen. Preis-Leistungstechnisch war das letztes Jahr schon ein Knaller, dieses Jahr noch viel mehr. Auch da gehen wir jetzt in Detail reden drüber.
Genau.
Ist, was ist cool dran?
Glaube ich, viel Pro-Contra tatsächlich, das Produkt an sich, aber hat auch ganz viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten, meiner Meinung nach. Also ich glaube, da können wir schon nochmal auch ein bisschen mehr so das Drumherum besprechen. Es gab auch, glaube ich, ein paar Fragen dazu, die wir vorab gesammelt haben. Und von daher gehen wir da auf jeden Fall näher drauf ein.
Genau, richtig. Das können wir dann später alles laut dieser tollen Sendung besprechen. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal hier rüber an unserem vorbereiteten Set vorbei.
Ja, ist ein bisschen unordentlich.
Das ist, glaube ich, gar nicht so übel, nicht so schlimm. So, wir haben zwei neue Displays. Einmal das Studio-Display, der Nachfolger zu dem vor einigen Jahren schon erschienen Gerät von Apple. Und ganz neu im Line-Up das Studio-Display XDR. Ist ein Display, das ist deutlich heller, hat einen Mini-LED-Hintergrund, ist eher für Professionals gedacht. Auch da können wir vielleicht später ganz kurz ins Detail gehen, für wen das gedacht ist, für wen eher das normale Studio-Display gedacht ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir eigentlich zu den spannendsten Themen, meiner Meinung nach. Willst du was dazu sagen, Katrin?
Ja, oder Ladies, aufgepasst, ich habe euer neues MacBook hier vor mir. Es ist das absolut neueste, was Apple zu bieten hat. Und zwar ein Produkt, was es so in der Form vorher gar nicht gab. Mit einem Namen, den es auch noch nie gab. Ein Name, der auch gar nicht so im Gespräch vorab war. Nämlich
eine Überraschung, ja.
Genau, das neue MacBook Neo. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Farbe hier ist genau meins. Aber leider ist es nicht unbedingt. Also, wir gehen da gleich näher drauf ein und wir reden auch mit Sicherheit über dieses Produkt am ausführlichsten und wir haben am meisten auch darüber zu erzählen. Aber es ist natürlich für eine gewisse Zielgruppe und die bin ich leider nicht.
Da schauen wir dann gleich nochmal genau drauf. Und
aber das
geht genau über Pro und Contra. Meiner Meinung nach ja das gelbe Gerät am schönsten. Es gibt aber auch noch für jeden, der es nicht so bunt mag, ganz klassisch Silber oder auch Indigo, also ein dunkles Blau. Und das war aber auch nicht das Einzige, was sich im MacBook-Segment getan hat. Wir haben darüber hinaus auch noch zum einen die MacBook Airs geupdatet. Rein äußerlich ist es gleich geblieben. Gleiche Farben, gleiche Chassis, gleiche Größen, 13, 15 Zoll. Aber wir haben auch hier einen neuen Chip drin. Den hatten wir vorher schon im 14 Zoll MacBook Pro gefunden, den M5 Chip. Der hat richtig viel Leistung. Auch hier gehen wir drauf ein. Wo sind die Unterschiede? Wer kauft am besten was? Für wen lohnt sich was? Und wenn wir einmal hier rüberkommen, dann haben wir noch einmal auch hier die geupdateten MacBook Pros mit 14, 16 Zoll und zwar in der höheren Ausstattung mit den M5 Pro und M5 Max Chip. Für jeden, der im Alltag oder auch im Beruf die maximale Leistung braucht.
Massive Leistung.
Also es war ein richtiges Produktfeuerwerk letzte Woche Montag bis Mittwoch. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt so ein bisschen ins Detail und nörden ab, oder?
Absolut, freue mich.
Code & Coffee. Der IT-Podcast mit Insights, News und Trends.
So, da sitzen wir. Wie schon eben gesagt, sprechen wir jetzt ein bisschen mit Detail über die neuen Geräte. Vorab, wer unsere Insta-Story gesehen hat, der weiß, wir haben nach Fragen gesucht, die ihr uns stellen könnt, Hot Takes. Und auch da haben wir ein bisschen was im Petto, die werden wir besprechen. Würde ich sagen, machen wir ganz organisch im Laufe des Gesprächs jetzt, dass wir die dann irgendwann einbauen. Was sagst du?
Ja, fangen wir an, oder?
Sehr schön, ja. Fangen wir an. Mit was fangen wir an? Was sagst du mit denen?
Fragen. Beziehungsweise mit der ersten Frage.
Okay.
Ist das iPad Air der ungemochte Schwiegersohn?
Immer fies.
Das ist fies. Ich verstehe, woher dieser Hot Take kommt. Also prinzipiell beim iPad Air ist jetzt seit mehreren Generationen rein äußerlichen nicht viel passiert. Und ich sage noch, die allermeisten Menschen sind ja am meisten begeistert, wenn sich irgendwas auch optisch tut, dass man sagt, hey, das ist irgendwie neu. Das bringt so die meiste Emotionen im neuen Produkt. Man muss aber auch sagen, das iPad Air ist schon seit Jahren sehr, sehr gut. Ja, selbst schon M2, und das ist jetzt schon zwei Generationen her, hatten wir da einfach schon eine enorme Leistung. Das ist ein Chip, der hatte Debüt im MacBook, das für ganz andere Dinge überhaupt quasi angedacht ist. Und dementsprechend haben wir selbst da schon eine enorme Leistungssteigerung gehabt. Und Apple ist da der Konkurrenz so weit voraus. Und das ist natürlich schon ein kleiner Flex, dass denen sagen, okay, dann hauen wir jetzt einen M3 rein und jetzt hauen wir einen M4 rein und wir machen das immer so weiter. Deswegen ist es vielleicht nicht das spannendste Produkt, aber es ist einfach ein Flex, das einfach so weiterzuführen und sagen, hey, Preise bleiben mehr oder weniger gleich und du bekommst halt immer mehr Leistung.
Das stimmt, und die Leistung ist ja wirklich überdurchschnittlich gut für ein Mittelklasse-Modell, was es ja jetzt auch ist. Es ist ja nicht mehr das Einstiegsmodell, da kommen wir auch gleich dann nochmal dazu. Aber der ungeliebte Schwiegersohn finde ich nicht ganz berechtigt. Also wenn ich jetzt so drauf gucke, würde ich sagen, allein schon letztes Jahr, im letzten Frühjahr mit dem Update auf den M4, und jetzt haben wir hier nochmal eine Verbesserung ein Jahr später.
Du meinst vom M3. Jetzt mal beim M4.
Genau, richtig. Jetzt sind wir beim M4. Ja. Das ist ein grundsolides Gerät, was schon mal mehr Leistung und mehr mitbringt, als viele bei einem Einstiegsgerät die ganze Zeit überhaupt gebraucht haben. Und auch Anforderungen, die vielleicht über, sage ich mal, den normalen Hausgebrauch, den Standardgebrauch, die Basisanforderungen übersteigt. Auch das hat das Gerät ja absolut gut gemeistert und konnte es mit seiner Performance und mit der Ausstattung auf jeden Fall sehr gut handeln. Also meiner Meinung nach war der nächste Schritt zum Pro-Modell ja doch auch mit sehr, 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 sehr viel höheren Anforderungen auch erst notwendig. Mhm. Und deswegen finde ich das mit dem Schwiegersohn, mit dem ungemochten oder ungeliebten Schwiegersohn vielleicht ein bisschen zu hart.
Würde ich auch sagen. Also eher das unspektakuläre, aber performante Mittelkind. Ja. Das Kind in der Mitte. Ja. Die Eltern haben schon gelernt, wie man erzieht. Und es ist auch vielleicht nicht so verwöhnt wie das Letzte in der Reihe. Das ist das Sandwich-Kind. Aber nichtsdestotrotz wird immer lieb. Ja. Lieb genommen.
Ja, genau. Wir lieben es genauso wie die anderen.
Genau. Also daher, ich verstehe, es ist jetzt nicht sonderlich aufregend, gerade so ein Chip-Refresh gibt mit Sicherheit auch heute Produkte, über die wir mehr und begeisterter reden können. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Modellpflege, die gehört dazu. Und wie eben schon gesagt, dass da jetzt ein M4 drin ist, ein Mittelklasse-iPad, ist ein Flex.
Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich heute mit den Chips nicht durcheinander komme. Es ist echt früh und nicht meine Stärke.
Ich habe auch letzte Woche gar nichts von dir gehört, komischerweise. Ich
habe letzte Woche unter einem Stein gelebt. Vielleicht kommen wir danach auch dazu. Aber nächste Frage vielleicht, noch eine. Und dann bauen wir nachher noch welche ein.
60-Hertz-Displays sind bei den Air-Modellen outdated.
Naja, man muss das differenziert betrachten. Klar gibt es Hersteller, die auch in der Mittelklasse oder im Einstiegssegment auf 120 Hertz oder 144, 165 Hertz setzen. Allerdings ist Apple sehr gut, was das Thema Marktforschung angeht. Und die wissen ziemlich genau, was erwartet der Kunde, wenn er dieses Gerät kauft. Und auch meiner Erfahrung nach im Verkauf ist es einfach so, dass die allermeisten Menschen keinen Wert drauf legen, wenn die Brot- und Buttergerät möchten, dass das Ding jetzt mit 120 oder 144 oder sonst was Hertz scrollt.
Ja.
Das ist so irgendwie das Numbers-Game, das viele Hersteller spielen, dass die sagen, hey, gab es früher mal bei den Kameras immer mehr Megapixeln, ja. Das wurde immer an Marketing gemacht, das ist geiler, es ist besser. Ist nicht so und so. Ähnlich sehe ich das auch beim Display. Viel wichtiger ist es meiner Meinung nach, dass ein Display zum einen eine vernünftige Helligkeit aufweist, dass ich das Ding auch im Garten oder im hellen Raum, im hellen Büro oder keine Ahnung, sonst wo nutzen kann, bei direkter Sonneneinstrahlung und dass das einen vernünftigen Farbraum abdecken kann. Ja? Dass ich ein Rot habe, das auch rot aussieht. Ja? Wenn ich ein Rot habe, das rosa aussieht, dann ist das doof. Ne? Und dann bringen mir die 120 Hertz auch nichts. Und da ist Apple eben meiner Meinung nach schon ganz, ganz groß und das ist ja auch einer der Stärken von Apple, die bauen einfach gute Displays da ein. Das sieht gut aus. Nun, derjenige, der ein MacBook Air oder auch ein iPad Air kauft, dem ist es normalerweise eher, bis auf den Tech-Enthusiasten ist es egal, ob das Ding jetzt 60 und 120 Hertz hat. Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass, sage ich mal, wenn man es jetzt mal von der Seite unserer Kunden aus auch betrachtet, was du halt auch gerade sagst, die Tech-Nerds, die Tech-Enthusiasten, die mit den Zahlen ja auch vielleicht was anfangen können oder eher was anfangen können als der normale Kunde, der einfach ein Endgerät sucht, kann damit ja gar nichts anfangen und kennt am Ende des Tages ja den Unterschied noch nicht mal wirklich, kann ich vielleicht auch noch nicht mal wirklich direkt erkennen, sehen, wie auch immer, beziehungsweise einordnen. Und von daher muss man das schon, wie du schon sagst, differenziert betrachten.
Denke auch. Also daher, es ist irgendwo auch hier oft emotional in dieser Tech-Bubble gesehen, aber eigentlich ist es viel wichtiger, dass das Ding gut aussieht. Das ist das, was der Kunde, der dieses Gerät kauft, am meisten interessiert, dass er ein schönes Bild hat
und
nicht, dass beim Scrollen das noch ein Müh flüssiger ist. Also daher sage ich, doofer Hot Take, kann ich nicht mitgehen.
Okay. Vielleicht haben wir noch eine Frage zum iPad Air, bevor wir ein bisschen näher auch über das iPad Air sprechen.
Lohnt sich das Upgrade vom M3 auf das M4?
Ich würde sagen, von einem M3 auf ein M4 iPad Air zu wechseln, lohnt sich nicht. Nein, M3 ist ein fantastisches Gerät. By the way, wir haben auch viel an Lager, auch noch teilweise Geräte, die älter sind, die dann natürlich Special Prices haben.
Ja, auf jeden Fall Hot Deals.
Und wie eben schon gesagt, ein M2 oder ein M3, das sind Geräte, die sind so unfassbar schnell, gerade mit dem iPad. Mhm. Jemand, der nicht sagt, ich will mit dem Ding jetzt irgendwie Videoschnitt machen oder das letzte Frame beim Gaming rausholen, der ist mit den Geräten super gut beraten, der kann bei uns da auch einen Schnapper machen. Jetzt zurück zur Frage, also meiner Meinung nach lohnt sich's nicht. Wenn man jetzt von einem iPad Air kommt, das vor den M-Chips war, dann kann man drüber nachdenken, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber ich sag mal so, jeder, der so ein Gerät nutzt, merkt ja relativ schnell, komme ich an die Grenze, ist irgendwas, was mir nicht gefällt, was erwarte ich von dem Gerät, kann es nicht mehr die Erwartungen erfüllen. Und dann kann man über ein Upgrade nachdenken. Ansonsten, wenn ihr zufrieden mit den Geräten seid, bleibt dabei. Es sind gute Geräte, langlebige Geräte.
Formfaktor hat sich nicht geändert.
Genau.
Es gibt jetzt keine tolle neue Special- oder Hero-Farbe bei dem Produkt. Von daher auch da kein Mehrwert oder keine Veränderung, die einen vielleicht auch optisch ansprechen würde. Ich muss ganz ehrlich auch sagen und bin da auch selber auch so ein bisschen im letzten Jahr Also ich habe selber gemerkt nochmal, weil ich mir selber auch ein neues iPad zugelegt habe. Man muss ja so transparent und auch ehrlich sein, darauf will ich jetzt eigentlich hinaus, dass das Produkt iPad, dass die Produktpalette iPad ja auch so krass lange unterstützt wird, dass du ja auch mit einem iPad, was eine Vorgängerversion, eine Vorvorgängerversion oder sogar ein 3 Jahre altes Gerät, wenn du das hast, noch eine voraussichtlich sehr, sehr lange Zeit supported wirst. Und ich sag mal, wir haben teilweise je nach Modell eine Software-Unterstützung und eine Support- und Service-Unterstützung von 6 Jahre plus.
Mhm.
Und das ist, und auch noch mehr Plus. Und das ist so zuverlässig. Und wenn du jetzt kein Produkt hast oder beziehungsweise wenn du kein iPad hast, was kaputt geht, was von der Speicherkapazität an maximale Grenze stößt oder vielleicht wirklich deine Performance-Anforderungen sich du extrem auch erhöht haben, weil du auf einmal anfängst mit Final Cut auf dem iPad oder mit Photoshop oder sonstigem, dann ist das ein solides Gerät, an dem du sehr, sehr lange Freude hast und das du sehr lange benutzen kannst. Also ist meine Antwort auf jeden Fall auch nein, der Wechsel ist nicht notwendig und wenn man von Lohnen spricht, wahrscheinlich auch nicht.
Wenn ihr Neues wollt, feel free, wir sind da.
Ja, Gott sei Dank, da kann sie da selber nochmal ein Bild davon machen. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen mit dem iPad an sich an. Ich glaube, wir sind auch relativ schnell fertig.
Wir haben ja schon so ein bisschen was gelernt.
Ich wollte gerade sagen, der Grund, wieso, weshalb, warum sich das jetzt nicht so lohnt oder beziehungsweise warum der Unterschied zu dem Vorgänger jetzt nicht so krass ist, ist, dass einfach auch von den Verbesserungen, von dem Update vom Gerät auch gar nicht so krass viel passiert ist. Wir haben gesagt, es gibt keine neue Farbe, die sich irgendwie äußerlich nochmal auf den Kunden auswirken könnte oder auf die Entscheidung auswirken könnte. Und wir haben den gleichen Formfaktor. Das Gerät gibt es nach wie vor in der 11-Zoll-Variante und es gibt es in der 13-Zoll-Variante. Das, was sich geändert hat, ist die Performance vom Gerät, die sich nochmal ein Stück weit verbessert hat mit dem neuen Chip. Und dann muss ich auch sagen, wieder der normale Verbraucher hat ja dann auch, sage ich mal, nicht mal mehr oder nicht mehr viel mehr Faktoren, die für ihn eine Rolle spielen würden, oder?
Denke ich auch. Also gerade im iPad-Segment haben wir auch gemerkt, und das weiß auch Apple, dass die Nutzungszeiten sehr, sehr lange sind.
Ja.
Und das hat einen Grund. Weil die Dinger sind in der Regel von Anfang an seit Release so gut konzipiert. Und das ist ja auch die Stärke von Apple, dass die eine sehr, sehr lange Support, einen sehr, sehr langen Support-Zeitraum haben, über 6-7 Jahre teilweise. Wie eben schon gesagt, für die allermeisten Menschen ist dann eben, wenn sie sich jetzt für ein iPad Air entscheiden, ist das nicht, weil sie sagen, ich brauche jetzt die maximale Leistung, sondern weil die mit Weitblick eben ihre Kaufentscheidung treffen wollen. Wo wir dann auch gerne darauf hinweisen, das ist dann so eine Investition in die Zukunft. Ich habe einfach quasi die nötigen PS in der Hinterhand für später. Wenn keiner weiß, was in 5 Jahren ist. Auch Apple weiß nicht, wie sieht dann das Betriebssystem aus? Was gibt es vielleicht für neue Funktionalitäten? Was gibt es für KI-Geschichten? Alles das steht ja noch in den Sternen. Gerade Thema KI sind wir ja immer noch in den Kinderschuhen. Aber ich habe da einfach die nötige Power, die es braucht, um dann entsprechend vielleicht in 3, 4, 5 Jahren solche Dinge zu nutzen. Und das ist für viele Kunden oder Kundinnen der Kaufgrund, dann auch ein iPad Air zu nehmen. Oft ist es so, derjenige, der sagt, oder diejenige, die sagt, ich brauche jetzt wirklich jetzt Leistung, der geht eben dann zum Pro-Gerät und dafür ist es auch da. Also daher, du hast eigentlich alle Neuerungen fast schon genannt. Das ist ein neuer Chip, wie eben schon gesagt. Nicht das aufregendste Gerät, aber es tut, was es soll. Und Apple hat das jetzt einfach ins Jahr 2026 gebracht und ready gemacht für die Zukunft.
Ja, auch so das Drumherum. Speicherkapazität und der Einstiegspreis sind gleich geblieben. Da ändert sich nichts. Von daher, wie gesagt, nochmal, wenn ihr einen Vorgängerschnapper machen wollt oder einen Hot Deal mit Vorjahresmodellen, ist das auf jeden Fall möglich. Mehr gibt es aber, glaube ich, zum iPad Air auch einfach.
Würde ich sagen, gehen wir weiter?
Ja.
Was kommt als nächstes?
Das neue iPhone. Also was heißt das neue iPhone? Ein neues.
Ein neues iPhone. Wie im Intro schon erzählt, gibt es jetzt das iPhone 17e. Der Nachfolger des letztes Jahr erschienenen 16e.
Yep.
Was hat sich geändert? Wir haben einen neuen Chip drin, der A19 ist drin. Den kennen wir schon in sehr, sehr ähnlicher Form von dem normalen iPhone. Ist ein sehr, sehr, sehr schneller Chip. Also auch hier, wer sich das Ding kauft, die Leistung für die nächsten Jahre ist safe. Wer diese E-Varianten nicht kennt, vielleicht als Hinweis, das sind eigentlich die Nachfolger im Geiste zu den iPhone SEs. Das heißt, es waren ja immer so, ich sag mal, die Preis-Leistungs-iPhones, die an der richtigen Stelle vielleicht ein bisschen justiert haben, was die Funktionalität angeht. gegenüber dem Flaggschiff oder den normalen Varianten.
Wir reden hier nochmal von einem Einstiegsmodell, weil es einfach auch das günstigste ist. Über den Preis kann man sich dann aber davon auch streiten, wenn man das möchte. Genau. Können wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir über die Änderungen bzw. die Specs gesprochen haben, die jetzt einfach ein Upgrade bekommen haben.
Genau, richtig. Also prinzipiell, wie gerade schon gesagt, ja. R19 drin. Wir haben eine fantastische Kamera, die macht auch im Jahr 2026 darüber hinaus tolle Aufnahmen. Wir haben jetzt im Vergleich zum Vorgänger endlich MagSafe drin. Das war, was viele bei dem älteren Gerät vielleicht bemängelt haben.
Habe ich auch nicht verstanden.
Ja, war halt letztendlich so ein bisschen Kosteneinsparung, aber da frage ich mich auch, okay, wie viel kostet so eine Spule und ein Neodymmagnet da hinten drin?
Wir recherchieren das noch mal, reichen die Info nach.
Richten. Aber prinzipiell jetzt ist es drin, das heißt, jeder, der Kfz-Halterungen, Powerbanks oder Wallets oder sonst was hat, kann die jetzt auch ohne Einschnitte dann auch nutzen. Und was ich auch ganz interessant finde, das Einstiegsgerät mit 256 GB.
Ja.
Das macht es für mich dann tatsächlich sehr, sehr interessant, weil jetzt ganz kurz abgenört und momentan sind wir so ein bisschen in der IT-Welt bei dem Problem, dass Flash-Speicher und RAM-Preise enorm steigen. Da gibt es Knappheiten wegen der ganzen KI-Geschichte.
Ja.
Und normalerweise ist es so, dass alle Hersteller momentan die Preise anziehen und trotzdem bei den Speichern, ob es jetzt ein Arbeitsspeicher ist oder dann der normale SSD oder sonst was Speicher halt geizen und Apple geht dann hin und sagt, so, wir hauen jetzt ein Einstiegspreis-Leistungsgerät raus und wisst ihr was? Hier, doppelt Speicher. Das spricht so ein bisschen für die Marktmacht und macht das für gerade in dieser Zeit jetzt, wo wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren die Geräte wahrscheinlich eher teurer werden, enorm interessant für den Consumer am Ende, dass er sagt, ey, ich bekomme für das gleiche Geld das doppelte Speicher und dann habe ich noch ein iPhone, ein neues.
Die Kunden oder unsere Kunden, also ihr vielleicht, haben ja auch mittlerweile den Punkt erreicht, weil wir sind ja an einem Punkt angekommen, wo ein 128 Gigabyte Gerät eigentlich fast keine Relevanz mehr hat. Also natürlich gibt es noch Kunden, die vielleicht sehr wenig mit dem Gerät in Anführungszeichen machen oder weniger mit dem Gerät machen, auch deutlich weniger Daten, Bilder, Fotos, Videos auf dem Gerät gespeichert haben und da auch dementsprechend diesen Speicher von jetzt 256 Gigabyte bei der Einstiegsvariante auch fein mit sind oder beziehungsweise da auch mit klarkommen. Aber ich finde, der größere Teil der Kunden, die mittlerweile ein iPhone nutzen, und da sprechen wir von Generation von bis, also da mache ich jetzt auch keinen großen Unterschied in den Generationen, ist mit einem 256 Gigabyte Gerät deutlich besser bedient, vor allem wenn man vorhat, das Gerät auch die nächsten Jahre kontinuierlich auch zu nutzen und nicht unbedingt nochmal in 2 Jahren oder auch vielleicht 3 Jahren direkt auf ein neueres Modell switcht, sondern dann wirklich bis zum Ende der Support- und Softwareunterstützung das Gerät dann auch wieder nutzen möchte, weil man dann einfach auf der sicheren Seite ist. Das auf jeden Fall. Also ich finde, sie haben ein gutes Gerät nochmal viel besser gemacht. Der Preis ist gleich geblieben für die doppelte Speicherkapazität. Das spricht auch absolut für das Produkt. Ich muss aber sagen, dass es teilweise für mich, für ein Einstiegs-iPhone vielleicht immer noch ein Stück weit zu preisintensiv ist. Also so dieses ganz günstige iPhone, wie es vielleicht vorher mal das iPhone SE auch teilweise war oder so ein iPhone 5C, wobei das mit Sicherheit nochmal auch differenzierter zu betrachten ist in vielerlei Hinsicht. Da sind wir so ein Stück weit weggekommen und ich glaube, das hat aber dann auch nochmal mit vielen anderen Faktoren, die du auch jetzt gerade angesprochen hast, zu tun.
Ja, verstehe ich auch, was du sagst. Prinzipiell, na, wir reden über ein iPhone, das sind teure Geräte, aber eben auch Geräte, die in der Regel darauf ausgelegt sind, dass die sehr lange funktionieren. Das heißt, hier muss man wieder betrachten, den Value, den ich bekomme über den Zeitraum. Das heißt, das in der Regel lohnt sich. Und zum anderen muss man sagen, wenn man bei der Konkurrenz sich umschaut im Android-Bereich und dort vergleichbare Geräte sucht, die ähnliche Specs aufweisen oder ich sag mal ein ähnliches Nutzungsfeeling im Alltag bringen, die sind nicht wirklich günstiger. Aber da hat eben Apple dann nochmal ganz andere Vorzüge. Das Service-Netz, wie wir das sind, die angepasste Software, die lange Support-Unterstützung und das Ökosystem und so weiter und so fort.
Ja.
Wer sich das hier anguckt, kennt das mit Sicherheit alles. Und das ist halt der USP vom iPhone oder von Apple selbst. Und daher bin ich der Meinung, ja, die Einstiegshürde ist immer natürlich noch hoch.
Ja.
Wir reden über ein Premium-Gerät. Das ist kein Gerät vom Ramschtisch. Aber über den Nutzungszeitraum in der Regel lohnt sich das.
Ja.
Und das hat, glaube ich, jeder auch schon mal erfahren, der ein iPhone über ein paar Jahre genutzt hat, dass das Ding einfach läuft.
Ja, und Kunden, die dann einfach preissensibler sind, sind vielleicht mit einem ehemaligen Aussteller von uns, das nochmal ein bisschen preisgünstiger ist oder auch vielleicht mit Rückläufern oder dergleichen auch bedient. Und man muss aber auch ganz klar sagen, wenn jemand sagt, es ist einfach nicht die Preisklasse, die sich abbilden lässt, dann ist das einfach so. Dann ist das aber auch etwas, was man akzeptieren muss.
So ist es. Wir werden es nicht ändern.
Ja. Haben wir noch eine Frage zu einem iPhone 17e? Ich glaube, ja.
Das iPhone 17e ist das perfekte Diensthandy.
Ja. Ist kurz so. Und knapp. Ja, ist so.
Ja. Ist moderat im Einstiegspreis. Wir haben schon gesagt, ist hoch, aber trotzdem noch moderat im Gegensatz zu den anderen Geräten und bietet alles und noch viel mehr, was ein Diensthandy können muss. Kannst du in MDM einbinden, also auch da für Menschen, die irgendwelche flotten Geräte managen müssen in Unternehmen, die sind super froh über Apple-Geräte,
ja.
Apple Business Manager und Co., so heißt das Wort. Also daher, ja, das perfekte Gerät für den Dienst.
Ja, es kann alles, was es soll oder beziehungsweise es tut alles, was es in dem Bereich soll. Außer man ist jetzt auch da beruflich, grafisch, gestalterisch krass unterwegs und braucht vielleicht dann doch nochmal ein anderes Gerät. Dann ist das mit Sicherheit auch nochmal ein anderes Thema. Aber der Standard-Business-Heinz und die Standard-Business-Hilde kommen mit einem iPhone 17e wundervoll zurecht. Also bei uns im Unternehmen ist das iPhone 16e und jetzt das iPhone 17e auch absolut als Diensthandy etabliert. Man kann darauf seine E-Mails bearbeiten, man kann damit telefonieren. Ja, die kann tatsächlich auch mal ein Bild machen, wenn man das machen Wahnsinn. Muss. Man hat die Möglichkeit, alle Kommunikations-Apps dieser Erde, sei es Teams oder sonstiges, zu nutzen. Und von daher muss man da einfach auch vielleicht Kosten-Nutzen, Preis-Leistung komplett in der Waage sehen. Das ist einfach bei dem Gerät so.
Ja.
Also die Antwort ist ganz klar ja.
Genau. Gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Sehr schön ausgeführt.
Ich wollte gerade sagen, wir schweifen immer zu viel aus. Also ich.
Das ist gut, wir müssen nur gucken. Ja, wir sind ja hier im Laden, noch 20 Minuten haben wir bis Ladenöffnung.
Bis der erste Kunde kommt. Vielleicht kommt der heute auch in den Podcast.
Genau, vielleicht müssen wir auch umziehen. Mal gucken, vielleicht Lager oder sowas. Gucken wir mal, wo es uns noch hintreibt, je nachdem, wie viel wir noch reden.
So sieht's aus. Ich glaube, iPhone 17e gibt es auch dann nicht mehr oder weniger zu sagen. Doch eine Sache ist vielleicht noch zu erwähnen. Wir kommen von einem iPhone 16e in zwei Farben zur Auswahl, nämlich weiß und schwarz, zu einem iPhone 17e, was es jetzt in weiß, schwarz und blassrosa gibt.
Hast du es schon gesehen, blassrosa?
Sehe es hier vorbei.
Ja. Ist da eigentlich deine Farbe?
Nee, ne? Beim Handy gar nicht, beim iPhone nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, so
scharf
ich auf dieses MacBook Neo in rosa bin oder wäre.
Hör auf zu spoilern.
Ja, ich weiß. Muss ich sagen, beim iPhone bin ich eher so der klassische Typ. Das einzige iPhone, was ich mal in einer Farbe mir geholt habe, war das Himmelblau iPhone 13 Pro. Das war genau mein Blauton.
Sierra-Blau war das, ja.
Nee, himmelblaues MacBook eher Sch. Jetzt haben schon Komm, Schwacker, das ist auch Sch. Im Podcast. Sierra-Blue, iPhone 13 Pro, mein Ding. Aber mittlerweile bin ich auch wieder klassischer unterwegs. Okay, meine Unwissenheit bzw. meine Verwirrtheit werden wir jetzt einmal komplett übergehen und gehen zum neuen nächsten Produkt. Piep.
Sehr schön. Lass uns doch vielleicht dann als nächstes über die neuen Displays reden, die Apple vorgestellt hat. Würde ich vorschlagen.
Mhm.
Bist du damit d'accord?
Ich bin damit d'accord, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, über die unfassbaren Möglichkeiten und Spezifikationen dieses Produktes oder dieser Produkte, sprechen ja von zwei, kann man sich unterhalten, da kann man auch drüber diskutieren, aber wir sind uns, glaube ich, auch einig, dass der Großteil unserer Kunden mit den Geräten oder beziehungsweise mit den beiden Produkten gar nicht so viel, sage ich mal, am Hut haben, beziehungsweise nicht so diesen Bezug zu den Produkten haben. Da müssen wir auch ehrlich und transparent sein. Und das hat aber auch mit Sicherheit mit einem sehr preisintensiven Bereich einfach auch zu tun. Da werden wir aber jetzt noch mal ganz kurz, weil das auch so ein stiefmütterliches Produkt ist.
Ja, es ist auf jeden Fall was Nischigeres generell von dem Produkt her gegenüber dem, was wir jetzt beim iPhone haben oder auch im iPad, das ja sehr im Mainstream vertreten ist. Jeder weiß, was ein iPad, jeder weiß, was ist ein iPhone. Aber nicht jeder weiß, und da kommen wir jetzt dazu, was ist ein Studio-Display oder was es vorher mal war, vielleicht auch ein Pro-Display. Ja. Wir reden hier zum einen über Displays von Apple. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen wissen gar nicht, dass Apple auch Displays herstellt.
Ist das?
Das ist so. Angefangen hat das vor einigen Jahren, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube 2020, hat Apple jetzt seit ganz, ganz langer Zeit vorher nochmal ein Display für professionelle Nutzer und Nutzerinnen vorgestellt. Das war das Pro Display XDR.
Ja.
Das war rein technisch gesehen ein krasses Gerät, eben aber wirklich fokussiert nur für Pro-Nutzer gedacht. Das hat sich dann auch beim Preis niedergeschlagen. Da waren wir weit über 5.000 Euro und da hatte ich noch keinen Stand dabei, nichts zum Aufstellen. Ja, das war ja damals...
Kannst mir auf den Schoß legen.
Die ganzen Memes, die da durch das Internet gegangen sind, da gab es einen Stand, den konntest du dir für lockere 1.100 Euro dazu kaufen. Dementsprechend war das natürlich für eine ganz, ganz kleine Gruppe an Menschen überhaupt interessant. Vor ein paar Jahren kam dann das Studio-Display. Das war quasi dann das Produkt von Apple für alle anderen, die sagen, ich möchte ein Display, das rein von der Qualität, von der Optik zu meinem Apple-Gerät passt. Und das ist eigentlich ganz gut angekommen. Aber auch da, wir haben natürlich keine Verkaufszahlen von einem Studio-Display gehabt wie beim iPhone. Wir sind einfach hier im Nischensegment, was das Portfolio angeht. Und sind die Produkte, die letzte Woche auch neu vorgestellt wurden. Da gab es Updates, nämlich einmal das Studio-Display im Jahr 2026. Das heißt immer noch Studio-Display. Es sieht auch von außen genauso aus wie das alte. Wir haben ein 27-Zoll-Display mit einer 5K-Auflösung. Wir haben eine sehr gute Farbraumabdeckung. Also jeder, der auch sagt, ich will mal damit ein bisschen was in die professionelle Ecke machen, kann das gerne machen. Der wird gute Ergebnisse erzielen. Der Preis ist gleich geblieben.
Echt? Sind wir nicht 150 Euro günstiger geworden?
Kann sein. Vielleicht irre ich mich auch gerade. Also,
erzähl mal weiter, ich recherchiere.
Recherchiere.
Kurz.
Sie schaut nach. Ja, ich glaube jetzt, wo du sagst, oder waren es 50 Euro? Ich bin mir jetzt sicher.
Klar, wir waren bei 16,49 und sind jetzt, oder bei 18,90, wir sind irgendwie 150 Euro.
Das kann sein. Du schaust nach, ich erzähle einmal weiter. Also Verzeihung, wenn ich da jetzt gerade nicht ganz korrekt war. Alle anderen Specs sollten stimmen. Ist einfach das Produkt für jeden, der sagt, ich will eben auch das Apple Display haben. Ich kann das mit einem Kabel per Thunderbolt anschließen an meinen Mac und das sieht clean aus, das ist schön und hilft auch jedem weiter beim Setup. Was jetzt neu dieses Jahr ist, ist das Studio Display XDR. Das ist quasi so ein bisschen der Nachfolger im Geiste für das Pro Display XDR, wie es ganz genau genannt wurde. Das XDR steht für Extreme Dynamic Range. Der Profi kann vielleicht was mit Dynamic Range anfangen. Da geht es eben um letztendlich den Dynamikbereich, den so ein Display abdecken kann. Und hier ist es einfach so, dass dieses Display einen sehr hohen Dynamikbereich abdecken kann. Also jeder, der professionell damit arbeitet und irgendwie Video schneidet im HDR-Bereich, hat dann eben noch die ganzen Details im Schatten, aber auch in den Highlights. Und dafür sind die Dinger eben auch gemacht. Das ist deutlich teurer. Das startet, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, bei 3.499 Euro, hat dann aber eben zu den 27 Zoll Bildschirmdiagonale und der 5K-Auflösung ein sogenanntes Mini-LED-Backlight. Das heißt, das kann teilweise die Hintergrundbeleuchtung abschalten und ähnlich wie bei einem OLED-Display, wie wir das zum Beispiel auch vom iPhone kennen oder iPad Pro, ist dann schwarz wirklich schwarz. Und das ist für diesen extremen Dynamikbereich, wie Apple das nennt, dann halt auch wirklich entscheidend. Darüber hinaus, was auch noch dazu kommt, bessere Lautsprecher. Das hatten wir auch, die Verbesserung im Studio-Display, das habe ich jetzt eben noch nicht genannt. Und die beiden kommen tatsächlich auch mit einem neuen Chip. dem A19, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Mhm. Also auch hier, ich habe einen Chip drin, der zum Beispiel auch im iPhone 17e oder einem iPhone 17 steckt. Ja. Warum braucht das Ding das? Da ist auch eine Webcam drin, die eben sehr, sehr gut ist mit Center Stage. Also sie folgt einem, wenn man ein bisschen rumhampelt.
Genau, das ist auch geupdatet worden. Ne?
Genau, richtig. Das ist auch noch neuer geworden. Und zum anderen, da läuft auch letztendlich eine Software drauf. Da läuft ein komplettes Betriebssystem, die eben alles, das eben alles verarbeitet. Und auch hier ein bisschen Flex, dass man da ein A19 reinmacht. Haben wir eh schon hergestellt, kostet uns weniger, wenn wir mehr machen. Also hauen wir das noch rein.
Wir können das. Es ruft jemand an.
Ja, das kann warten.
Kommt drauf an, wer es ist. Wir haben heute einen weiteren Gast. Nein, Quatsch.
Komm, übel. Wie sieht es mit dem Preis aus?
Na, ganz kurz. Also den Preis habe ich ausgekundschaftet bzw. ausrecherchiert. Aber nur um das noch einmal kurz anzusprechen, beim XDR bzw. XDR-Display haben wir auch eine veränderte Größe. Also wir kommen von einer größeren Variante jetzt auf eine kleinere Variante. Ich glaube, vorher waren wir bei 32.
Das Pro-Display XDR war bei 32 Zoll und jetzt sind wir, wie eben schon erwähnt, bei 27 Zoll. Das ist richtig. Apple baut, stand jetzt dann quasi keine größeren Displays mehr. Auch hier kleiner Info-Happen. Wir haben, glaube ich, in der Firma noch zwei Pro-Display XDR. Die war günstig abzugeben.
Da bist du besser informiert als ich.
Ja, Alter. Ist so. Da habe ich gestern schon alle Informationen
zusammengetragen. Wer in die Nische reinspringen will,
und darf sich gerne bei mir melden,
genau,
ist mal alles klar.
Wenn man Anforderungen braucht, kann sich gerne melden. Und das.
Da kommen wir zusammen. Und wer jetzt noch ein Apple-Display will mit 32 Zoll, sagt, das brauche ich jetzt noch. Wer schlechte Augen hat oder einfach so im Raumschiff sitzen will.
Ja, um der Vollständigkeit halber noch eine verbindliche Info zu dem Preis zu machen. Wir sind bei dem Studio-Display mit dem Standard-Class, also im Einstiegssegment, bei 1.699 Euro und kommen von
1749, ja, 50 Euro.
Genau.
Also verzeiht mir diesen Fauxpas.
Ein großer Mehrwert. Grüße gehen raus an Marvin, der Mehrwert Marvin.
Kann ich nichts zu sagen.
Ich bin ein Insider, aber ja, wir hören. Der neigungsverstellbare Standfuß.
Richtig.
Ist inclusive.
Ne? Keiner 10,99 mehr. Ist jetzt im Preis inkludiert für läppische 3.499 Euro.
Man muss das nicht mehr on top dazu bestellen. Beim Studio Display ist er einfach schon dabei. Beim XDR sieht es anders aus. Da muss er noch extra dazu gekauft werden. Aber hey, was macht das schon?
Macht den Braten jetzt auch nicht mehr.
Ich wollte immer mal den Lagenkorb macht, wenn man schon mal anfängt, kann man das andere
auch. Also ich glaube, wir sollten anfangen, an jedes Lager mindestens 10 Stück zu legen. Ich glaube, die werden jetzt nach unserem Podcast rausgehen.
Ich habe auch das Gefühl, ich bin heute sehr preissensitiv.
Du nimmst die Kundenperspektive ein.
Ja, absolut. Dann glaube ich, gibt es aber zu dieser Nische auch nicht mehr unbedingt viel mehr zu sagen.
Nee, ich glaube, kurz und knapp.
Ja.
Ich glaube, die allermeisten Leute, die einschalten,
werden damit gar nicht so viel anfangen können, sind aber jetzt vielleicht ein bisschen schlauer. Und diejenigen, die in dieser Nische unterwegs sind, sind meistens auch schon sehr, sehr gut in dem Thema drin und kennen sich mit den Spezifikationen, mit den Anforderungen beziehungsweise mit dem, was ihre Anforderungen auch erfüllt, dann auch ganz gut informiert, wenn sie zu uns kommen. Nichtsdestotrotz, auch hier, egal um welches Produkt es geht oder um welches neue Produkt wir heute sprechen, können wir an der Seite schon mal erwähnen, wenn ihr irgendwas davon sehen wollt, wenn ihr die Produkte vergleichen wollt, wenn ihr euch nochmal informieren wollt, wenn ihr ein bisschen was von uns nochmal hier vor Ort hören möchtet oder in irgendeinem unserer anderen Stores, dann kommt einfach vorbei. Alles ist da. Ihr könnt aussuchen und angucken.
So ist es. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Produktkategorie.
Ja.
Da wird es langsam dann immer spannender. Ja. Die Frage ist, wir haben noch ein paar Minuten. Sollen wir umziehen, bevor wir damit angucken? Wir werden das nicht in 10 Minuten schaffen.
Okay. Ja, ziehen wir um. Gut, wir haben es uns ganz gemütlich gemacht, wie ihr sehen könnt vielleicht. Also allein deshalb lohnt sich schon die Videovariante auf YouTube.
Eigentlich wollte ich nur mal schön aufgeräumtes Lager zeigen.
Ja, das ist es.
Das war mein Flex jetzt.
Das stimmt, aber ein Lager ist halt ein Lager. Von daher ist es auch eine gewisse Atmosphäre.
Aber etwas rustikal.
Das stimmt. Das tut aber nichts zur Sache. Wir heben das oder wir wiegen das auf. Mit dem großen
Content. Inhalt.
Genau. aber auch mit dem großen Highlight der neuen Produkte beziehungsweise der Neuerscheinungen.
Aber wir haben ja auch noch andere Sachen.
Wir haben andere Sachen?
Die anderen MacBooks.
Ja. Also du willst jetzt quasi das Highlight noch weiter hinaus.
Ich merke quasi durch die Kamera schon, wie
die Spannungskurve steigt.
Ja.
Okay, nee, wenn dann nicht, dann nicht. Dann erzähl mal, was gibt's denn Neues bei den MacBooks, die nicht die neue
sind? Nein, wir haben neue MacBook Airs, wie auch im Intro schon angesprochen. Wir haben neue MacBook Pros. Auch hier verhält sich so ein bisschen ähnlich wie zum iPad Air, wenn wir jetzt beim MacBook Air sind. Wir haben einen neuen Chip und da verhält sich so, wir hatten vorher den M4, der jetzt eben ja auch ins iPad Air gewandert ist, sind von dort aus aber auch auf den M5. Ansonsten hat sich eigentlich wenig geändert, aber dennoch, auch hier ist es wieder ein Flex, weil das MacBook Air war irgendwann ja mal gedacht als, ich sag mal, Einstiegsgerät oder das Gerät für jeden, der jetzt nichts Professionelles damit machen muss. Und das hat sich, finde ich, in den letzten Jahren so ab M3 schon, so richtig ab M4 und jetzt mit M5 noch viel mehr geändert, zu Menschen, die sagen, okay, ich brauche ein sehr, sehr, sehr leistungsfähiges Gerät. Also ich will damit auch kreative Workloads zum Beispiel machen, aber ich will ein Gerät, das dünn, leicht ist und vor allem auch keinen Ton von sich gibt, weil die Dinger haben keinen Lüfter.
Ja.
Und der M5, das haben wir auch jetzt schon in MacBook Pros gesehen, da gibt es den normalen M5 ohne Namenszusatz Pro, da merkst du ja schon länger. Das Ding ist unfassbar schnell. Das heißt, das MacBook Air hat sich so ein bisschen gemausert von, sagen wir mal, dem Standardgerät zum echten Performance-Gerät.
Ja.
Und das ist mit dem M5 jetzt noch viel, viel mehr geworden. Deswegen klingt es auch hier auf dem Papier ein bisschen langweilig. Da steht jetzt ein 5 anstatt eine 4. Aber baut halt einfach diese krasse Performance in diesem ganz schmalen Formfaktor so krass aus. Auch da ist es einfach wieder so, in der Windows-Welt wirst du sowas nicht finden, das dann auch noch so eine Akkulaufzeit hat, so ein Screen drin hat. Das gibt's einfach nicht. Ne? Da kommt einfach wieder dieses Zusammenspiel zwischen Hardware, Software. Apple macht die Hardware, Apple macht die Software. Die können das perfekt miteinander kombinieren, können es abstimmen. Da kommt halt so ein Produkt raus, was am Ende des Tages richtig, richtig geil ist. Das war schon mit dem M3 so, das war mit dem M4 so und jetzt noch viel mehr mit dem M5. Also eigentlich braucht man nicht mehr zu sagen, hey, du willst irgendwie hauptberuflich Fotografie machen, du brauchst ein Pro, nee, brauchst du halt ein Nimbus, ne?
Ja.
Also klar, muss man da differenzieren, aber für eine normale Fotobearbeitung, auch von einer professionellen Kamera, braucht es kein MacBook Pro mehr.
Ja. Wir haben ja auch zum Einstieg oder beziehungsweise zu Anfang hatten wir die Frage, ob das MacBook Air der ungeliebte Schwiegersohn.
Das iPad Air, ja.
Das iPad Air. Und da sind wir ja auch vom iPad auf das MacBook so ein bisschen gekommen, als Mittelklasse-Modell. Und man muss aber auch einfach sagen, es ist das deutlich gehobenere und bessere Mittelklasse-Modell. Wenn man das so, sag ich mal, wenn man da so den Vergleich vielleicht auch zur Automobilbranche eventuell zieht. Also es ist jetzt nicht so der Golf. Aber ich finde schon, dass das nochmal so ein bisschen anders zu betrachten ist. Also es ist ein wirklich hochperformantes Gerät, was noch viele andere Vorzüge mitbringt, die du auch jetzt schon angesprochen hast. Es ist super leicht, es macht keine Geräusche oder hat nicht diese Geräuschentwicklung und kann aber trotzdem eine sehr, sehr überdurchschnittliche und hohe Anforderung an ein Gerät, was von den Basisanforderungen sich unterscheidet, absolut abbilden und handeln und hat dann meistens immer noch Luft nach oben. Mhm. Und dieser nächste Schritt zum MacBook Pro M5 Pro Max, ist ja dann nochmal so krass mehr und auch so ein Monster und so massiv, dass wir ja da eigentlich auch schon wieder tendenziell Richtung Nische gehen, weil diese Anforderungen haben die meisten Menschen ja auch nicht und die meisten Kunden.
Du hast es jetzt schon angesprochen, die anderen beiden neuen Geräte, nämlich MacBook Pro 14, 16 Zoll mit dem M5 Pro Chip oder dem M5 Max Chip. Wie eben schon gesagt, früher war es einfach so oder die letzten Jahre auch, du machst was Krasses, was Anspruchsvolles, ob es jetzt Kreativarbeiten oder irgendwelches Coding oder AI-Zeugs ist, hier hast du ein MacBook Pro. Das hat sich so ein bisschen verschoben zu, okay, du machst das Krasseste. hier MacBook Pro. Alle anderen gerne auch MacBook Air. Du kannst dich entscheiden. Willst du mehr Ports oder ein bisschen mehr Displayfläche oder willst du eben ein leichtes, schmales, dünnes, portables Gerät? Das ist eher so der Schnack, den wir jetzt haben. Aber prinzipiell ist es einfach so, auch hier mit M5 Pro, M5 Max, was die Dinger an Leistung raushauen in einem batteriebetriebenen Gerät. Egal ob an der Steckdose oder an der Batterie, das Ding hat die gleiche Leistung. Das ist auch etwas, das gibt es in der Windows-Welt nicht. Ne? Das heißt, jeder, der sagt, okay, ich will wirklich auch hochprofessionelle Dinge unterwegs machen, der braucht keine Steckdose dafür. Der hat ein MacBook Pro mit M5 Max und der kann trotzdem seinen Kinofilm schneiden. Das ist crazy, aber aufgrund dessen, dass das M5 MacBook Air jetzt so gut geworden ist, wie du schon gesagt hast, geht das inzwischen fast eher wieder in Richtung Nische, was die letzten Jahre mit Sicherheit anders war. Und das merkt man natürlich dann auch an den Preisen.
Ja.
Da kommen wir wieder zu deinem Spezialthema heute, Preise. Das sind natürlich enorm teure Geräte. Ja. Auch hier ist es so, dass ich jetzt nicht jeden einzelnen Preis im Kopf habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
99 starten wir.
Das kann sein.
Bei den MacBook
Pro. Aber die Preisgestaltung impliziert schon, das ist nichts für den Alltag.
Nein,
das ist nix. Wir haben diese enorm krassen Prozessoren da drin mit einer Grafikleistung, die ist einfach nur verrückt. Und wir haben dann gegenüber vielleicht gerade noch erwähnt, den Airs nochmal mehr Anschlüsse. Wir haben auch hier ein Display, das diesen hohen Dynamikbereich, von dem wir eben gesprochen haben, abdecken kann, weil auch hier ist es eben so, dass die Hintergrundbeleuchtung sich teilweise abstellen kann, wenn man sie nicht braucht. Das sind alles dann noch Benefits, noch ein bisschen bessere Lautsprecher. Auch hier, was die aus den Lautsprechern rausholen, jeder, der so ein Ding mal gehört hat, ein echt das moderne Magie, meiner Meinung nach, was da an Sound rauskommt. Das dürfte nicht passieren. Das, für mich widerspricht das den Gesetzen der Physik, aber irgendwie haben sie es geschafft.
Das ist vielleicht noch ein ganz guter Punkt oder beziehungsweise eine gute Stelle, um zu erwähnen, gerade bei diesem sehr breiten Portfolio. Wir haben ja in jeder oder für jede Produktgruppe ein unterschiedliches Portfolio und ein unterschiedliches Angebot. Da haben wir auch in der Vergangenheit immer mal wieder drüber gesprochen, aber jetzt auch gerade bei den MacBook erst nochmal, bei den MacBooks nochmal. Wenn ihr euch nicht sicher seid, welches Gerät eure Anforderungen, euren Bedarf am besten abdeckt, was brauche ich, was reicht mir, wo stoße ich vielleicht an Grenzen, ich kann das schlecht einschätzen oder bin auch einfach verwirrt durch das vielfältige Angebot, das es in dem Bereich gibt, kommt einfach vorbei. Dafür sind wir da. Wir zeigen euch nicht nur die Produkte und ihr könnt sie bei uns ausprobieren, sondern wir gucken mit euch zusammen, welchen Bedarf habt ihr und welches Gerät macht in eurem Fall am meisten Sinn und macht euch auch glücklich und macht das, was es soll.
So ist es. Das ist unsere Stärke, muss man ganz klar sagen.
Das stimmt.
Sollen wir weitergehen zu dem meiner Meinung nach absoluten Highlight?
Ja, gerne.
Your introduction, please.
Auch zu Anfang haben wir schon darüber gesprochen, dass es ein komplett neues Produkt gibt, was es so in einer Vorgängervariante nicht gab. Und wir haben ein Produkt, was einen komplett neuen Namen mit ins Spiel bringt, nämlich das MacBook Neo. Da muss ich ja, bevor wir jetzt auf das Produkt, was es kann, für wen es ist, welche Zielgruppe hier schreien sollte, bin ich super gespannt und würde ich gern deine Meinung, deine Nerdy-Meinung hören. Was passiert mit diesem Namen? Denkst du, es ist eine Namensgebung, wie auch schon in der Vergangenheit, die sich gegebenenfalls über die nächsten Jahre oder über die nächste Zeit auch in anderen Produktbereichen im Portfolio wiederfinden wird? Oder wird das so ein komplettes Standalone-Ding?
Ist natürlich sehr schwierig zu sagen oder vorauszusehen. Der Name MacBook Neo ist mit Sicherheit gekommen, um zu bleiben. Die hauen dann nicht einmal was raus, was dann so hohe Wellen schlägt. Dazu kommen wir gleich noch, um dann das Ganze in der Versenkung verschwinden zu lassen. Das ist, glaube ich, nicht der Stil von Apple. Ob wir das jetzt noch in anderen Produktkategorien sehen, schwierig zu sagen. Ich glaube tatsächlich nein. Vorher war ja lange in der Gerüchteküche gemunkelt, dass es einfach nur MacBook heißt. Das gab es ja schon mal mit 12 Zoll vor einigen Jahren. Das hat natürlich keinen so einen Einschlag wie jetzt das Gerät. Und ich sag mal, da hätte es eine ganz gute Parität zwischen den Namen gegeben, wenn man auf das iPad-Lineup blickt. Da habe ich ja auch das Air, das Pro, aber auch nur das iPad.
Ja.
Deswegen wurde viel vorher gemunkelt. Apple hat das Ganze begründet und haben gesagt, sie haben das Ding von Grund auf neu designt. Und dementsprechend wollten sie auch einen Namen, der irgendwie playful klingt und neu und aufregend, was das Produkt ehrlicherweise ja auch ist.
Ja.
Also daher haben sie da eigentlich alle mit überrascht, einen Tag zu früh. Da hat bestimmt ein armer kleiner Kerl bei Apple seinen Job verloren. Tut mir leid, wenn du zuguckst und wir lachen.
Aber wir haben gegebenenfalls noch eine offene Stelle, für die du passend wärst.
Aber prinzipiell MacBook, um die Frage abzuschließen, MacBook auf jeden Fall. Bei den anderen Produktkategorien bin ich mir nicht sicher. Ich tendiere zu einem Nein.
Echt? Ja. Ich habe ja so gedacht, aber das heißt bei mir nichts. Weil wir ja jetzt in diesem Frühjahr, in diesem Frühling, ein Update im iPad-Bereich Standalone beim iPad Air haben. Und das normale iPad, das der 11. Generation, das Einstiegs-iPad, eigentlich, sage ich mal, vom normalen Timetable ja doch durchaus auch hätte dran sein können, um ein Update zu bekommen, was es aber nicht hat.
Ja.
Wo man ja auch vielleicht nochmal überlegt oder überlegen könnte, okay, dauert es jetzt vielleicht noch bis zum Mai oder auch im April, dass da vielleicht nochmal irgendwas hinterhergeschossen wird und dass sie dann sagen, okay, es ist das Einstiegsgerät, das ist das, sage ich mal, es hat ja schon eine gewisse Parallele. Wir haben ein iPad, wir haben ein iPad Air und wir haben ein iPad Pro. Das iPad Mini ignoriere ich jetzt einfach mal.
Wie jeder.
Weil das auch ein Nischenprodukt ist. Aber da finden sich ja doch dann schon wieder Parallelen. Und deswegen könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass zu einem späteren Zeitpunkt mit einem iPad Neo vielleicht man gar nicht so weit weg wäre. Also ich will natürlich...
Kann natürlich sein.
Hinaus.
Man könnte auch argumentieren, dann verliert das Neo so ein bisschen das Besondere, wenn man diesen Namen jetzt breiter ins Portfolio zieht. Das wäre... So mein Ansatz, den ich da jetzt gedanklich eher verfolge.
Ja, die Nummer haben sie beim Pro aber auch nicht durchgezogen.
Das ist richtig, ja. Ja gut, da war ja auch eine andere Marge dran, ne? Da verdient der Apple auch richtig Kohle.
Ja, weil Pro.
Weil Pro. Bist du kein Pro? Ja. Möchtest du einer sein? Gib Geld aus. Hat geklappt.
Oh Mann. Ja, also Psychologie spielt einfach eine ganz, ganz große Rolle auch irgendwie. Und von daher sind wir mal gespannt. Vielleicht können wir bei einem iPad Neo oder auch sonstigen Gerät, was den Namen als Zusatz erhält, nochmal auf diese Folge und auf diese kleine Diskussion zurückblicken. Weil was gegen meine Theorie spricht, ist, dass das iPhone 16e als 16e und als 17e mit dem Nachfolger keine Namensänderung hatte, weil da könnte man auch wiederum parallel ziehen, weil es ein iPhone Air und ein iPhone Pro in der Pro-Variante gibt. Da haben sie es auch nicht gemacht, aber vielleicht...
Ich glaube, auf marketingtechnischer Sicht macht es schon super viel Sinn, nur ein, ich nenne es jetzt mal Hero-Produkt halt mit einem Namen zu haben, das sonst keins hat, damit man immer weiß, wovon man spricht und auch auf Social Media und sowas machen die ja momentan so ganz abgefahrene Sachen, falls das jemand gesehen hat, die sich eigentlich alle nur auf dieses Neo-Produkt beziehen. Also man merkt wirklich, wie die momentan darauf fokussieren, dieses Neo rauszuhauen. Und das hat Gründe.
Ja.
Das ist ein super geiles Produkt. Als das vorgestellt wurde, das war natürlich schon seit einigen Monaten oder Jahren, Gerüchteküche hat es gebrodelt, dass da irgendwas kommt. Das ist ja oft vorher schon so ein bisschen bekannt, man weiß nie so wirklich, was stimmt nicht. Dann ist es rausgekommen, ich glaube, 5 Minuten nach dem Launch, nach dem Release oder Reveal des Gerätes sind bei Lenovo, bei HP, bei Asus, Acer, wie sie alle heißen, sind irgendwo...
Bei den anderen
sind irgendwo Sirenen angegangen, da gab es direkt das Emergency-Meeting. Weil auch hier, jetzt haben wir eben schon drüber gesprochen, dass es diese Kombination aus Leistung, Portabilität und allem im Windows-Segment so in der Richtung nicht gibt. Und schon gar nicht zu einem Preispunkt, wo wir hier ansetzen beim MacBook Neo. Das Ding startet bei 699 Euro, hat trotzdem ein komplettes Aluminiumgehäuse,
ja.
Hat ein fantastisches Display,
ja.
Hat einen Chip, der alles macht, was du im Alltag so machst, ja. Ob das Browsen oder Word Processing oder ja. Sonst was. Das ist alles drin, das ist verrückt. Daher glaube ich, dass das Apple nochmal viel größere Marktanteile gerade in diesem Einstiegsbereich bringt, wo man auch ehrlich sein muss, die letzten Jahre eigentlich offiziell nichts gab. Das M1 MacBook Air war ja das letzte, das so große Wellen geschlagen hat wegen diesem M1. Das war ja eine Revolution wegen all dem, was ich eben gesagt habe.
Ja.
Effizienz, Batterielaufzeit, Leistung. Und das Ding kam 2020 raus und wurde bis eigentlich Ende letzten Jahres noch im großen Stil verkauft. Und in den Staaten habe ich gesehen, sogar bis vor ein paar Tagen, weil das Ding immer noch so unfassbar krass läuft.
Ja.
Und da geht Apple jetzt einfach hin und sagt, hey, ihr habt ein neues Gerät für $599 oder hier 699 Euro. Feel free, habt Spaß damit, kauft das Ding. Und das ist die perfekte Maschine für alle, die sagen, ich bin tight on a budget, aber ich will nicht auf den Komfort oder auf die Qualität eines Macs verzichten.
Das ist halt das, was du sagst, dass der Preis weit unter 1.000 Euro ist für Apple Neuland. Das ist ein neues Gebiet, was Apple erschließt. Wir haben deutlich preisintensivere Einstiegsgeräte in den letzten Jahren oder auch schon immer gehabt. Und das, was du sagst mit einem Markt, der jetzt deutlich erweitert wird oder beziehungsweise ein Teich, der deutlich größer wird, in dem Apple mitfischt, ist definitiv erschlossen mit dem Gerät. Es ist ein krasses Basismodell. Basismodell hat aber eigentlich immer so einen negativen Touch, wenn man das sagt. Mhm. Wie du sagst, es bringt eine grundsolide Performance mit für alle Anwendungen und Anforderungen im, sage ich mal, normalen Bereich. Es ist ein extrem zuverlässiges oder beziehungsweise es wird ein extrem zuverlässiges Education-Produkt werden, bin ich mir sicher.
Dafür ist es meiner Meinung nach auch maßgeschneidert. Genau. Von der Entwicklung ab Step 1 an. Das Ding muss in Bildungssektor rein und ja. Da wird sich das auch wie geschnitten Brot verkaufen. Und auch im B2B-Bereich. Ne? Ja. Wo wir eben waren, perfektes Diensthandy, iPhone 17e. Perfekter Dienst-Laptop, MacBook Neo.
Standardanforderungen, die nicht in irgendwelche Grafikgeschichten reingehen, sind da absolut abbildbar und von daher ein richtig cooles Gerät.
Selbst einfache Fotobearbeitung, was jetzt nicht ins Professionelle geht, gar kein Thema.
Ja, die etwas, sage ich mal, nennenswerteren Unterschiede dann zum MacBook Air haben wir, glaube ich, kleineren Umfang. Der Formfaktor mit den Farben ist mit Sicherheit ein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben es zu Eingang schon einmal kurz erwähnt, dennoch nochmal zur Vollständigkeit halber. Es gibt ein klassisches Silber, es gibt ein Indigo-Blau, also es ist ein sehr tiefes, dunkles Blau. Mhm. Wir haben das
Zitrusfarbene.
Das Zitrusfarbene, was ich heute Morgen auch zu Daniel gesagt habe, bei manchen, also je nachdem von welchem Winkel irgendwie auch das Licht drauf fällt, geht es ein bisschen ins Grünliche.
Mhm.
Und
das ist ultra sick.
Ja, das hast du heute Morgen auch schon gesagt. Und für mich ist halt dieses Rosa richtig krass. Also es ist ein richtig schickes Gerät. Und jedes
Girl, Sozinnen würden jetzt sagen Mädchenfarbe.
Ja, und jedes Girl, was in die rosa Ecke geht, hat auf jeden Fall ein neues Lieblingsprodukt. Ja. Haben wir was verkauft? Haben wir was verkauft? Umsatz jetzt!
Du bist hier so der Statist im Hintergrund. Ab geht's. Wir reden einfach weiter, oder? Ja. Das ist ja hier so.
Ja, Lukas verkauft nur schnell was aus dem Lager.
Geh vorbei.
Trau dich, zeig dich.
Was suchst du?
Ein
M4er Air findest du genau dort, richtig, ja. Wir machen einfach weiter.
Ja, also Farben, auch da, guckt euch an, kommt vorbei. Wir haben die Farben in der Ausstellung. Es sieht wirklich ultra gut aus. Jeder hat so seine Tendenz. Und wer clean bleiben möchte, ist mit dem Silber immer gut bedient. Tastatur.
Wir können so ein bisschen drüber reden. Zu dem Preispunkt muss auch eine Firma wie Apple natürlich irgendwo Abstriche machen. Und die wurden auch gemacht, meiner Meinung nach aber sehr, 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 sehr sinnvoll. Aber ich glaube, wir haben auch noch Fragen zu dem Gerät. Vielleicht sollen wir die Frage nutzen, um dann auch so ein bisschen auf die Specs einzugehen, die Vor- und Nachteile einzugehen. Das könnte vielleicht ganz gut als Überleitung gehen. Was haben wir denn für eine Frage?
Das MacBook Neo wird online schlechter dargestellt, als es eigentlich ist.
Da ist die Frage, wo online. Also es gibt ja zum einen, sagen wir mal, die ganzen Tech-YouTuber, die das Ganze beruflich machen, die Dinger zu testen. Und da ist eigentlich die Aussage immer die gleiche. Der Tenor ist letztendlich geiles Gerät. Das, was wir jetzt schon gesagt haben, für jeden Otto-Normalverbraucher, nenne ich das jetzt mal, ist das Ding eine Bombe. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass, wie eben schon gesagt, weil das MacBook Air jetzt eher in diese Performance-Geschichten reingeht, wird mit Sicherheit mindestens die Hälfte der Menschen, die vorher ein MacBook Air gekauft hatten, jetzt das MacBook Neo kaufen. Das haben wir jetzt gestern zum Verkaufsstart schon gemerkt. Die Nachfrage oder das Interesse am Neo ist sehr, sehr hoch. Also daher von den Tech-YouTubern und von den professionellen Reviewern, nenne ich das jetzt mal den Testern, so im Großen und Ganzen ist das Feedback sehr, sehr positiv. Daher nein, das Gerät wird sehr gut dargestellt, was ich auch so unterschreiben würde. Dann gibt's natürlich, wie bei dem Thema Apple, immer die andere Seite, die ganzen Forum-Menschen, die ganzen Menschen, die versuchen wollen, ihre Meinung oder auch mit ihre Emotionen, die mit einer solchen Marke verbunden ist, dann unabhängig des Produkts oder wie gut das Produkt performt, einfach rauszuhauen. Da gibt's mit Sicherheit Leute, die nörgeln, weil das Ding, jetzt hole ich schon mal vorab aus, keine Hintergrundbeleuchtung bei der Tastatur hat oder nur einen USB-C-Anschluss mit USB 3.0. Ja. Das sind alles Dinge, die sind richtig. Aber auch, wie eben schon bei den anderen Produkten gesagt, sind das Einstellungen, die müssen gemacht werden.
Ja.
Und das sind Dinge, der Mensch, die Zielgruppe, für die das Gerät gemacht ist, die juckt das in der Regel nicht. Ja. Also da kann man jetzt emotional drüber reden, aber prinzipiell ist es meiner Meinung nach Quatsch.
Um es vielleicht undiplomatischer auszudrücken, Apple polarisiert. Tut es und wird es immer machen. Und diejenigen, die halt einfach nichts mit der Marke, mit dem Vibe, mit dem Marketing und der Philosophie anfangen können, werden bei jedem Produkt, egal wie es heißt, egal wie es aussieht, egal was es kann, etwas finden, wo man drüber nörgeln kann. Ich glaube, wir sind auch bei manchen Sachen ehrlich und transparent und haben auch eine individuelle Meinung. Aber das, was in der Kommunikation oder beziehungsweise in den Meinungen halt auch da immer so ein bisschen zweigeteilt betrachtet werden muss, ist wirklich tatsächlich, dass es polarisierend ist. Und von daher...
Die Marke Apple generell,
ja,
die ist immer polarisierend.
Aber grundsätzlich, es ist ein gutes Gerät, Punkt.
Preis-Leistungs-technisch.
Viele sehen das auch so.
Ein richtiger Kracher. Wir haben jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen. Okay, es gibt Vor- und Nachteile. Vorteile habe ich schon genannt. Das Ding hat ein komplettes Aluminiumgehäuse. Das ist gebaut wie alle anderen MacBooks auch. Das Ding hat die gleiche Tastatur, was die Mechanik angeht. Und die fühlen sich einfach gut und hochwertig an. Mit dem Ding kannst du lange schreiben, ohne irgendwie Muskelkrämpfe zu bekommen oder Karpaltunnel-Syndrom. Das funktioniert mit den Dingern sehr, sehr gut.
Ja, Herr Doktor.
Ist so. Proof by me. Nee, aber wir haben vernünftige Lautsprecher. Wir haben so vorher ein bisschen Wirbel drum gemacht. Da können wir gleich mal drauf gehen. Das verstehe ich jetzt nicht, warum sie so einen großen Wirbel draus gemacht haben. Aber sie sind vernünftig. Wir haben ein Display, das... hat keine 120 Hertz, nein, aber es sieht vernünftig aus. Es hat eine vernünftige Farbabdeckung, wenn auch nicht professionell, aber es sieht gut aus. Es hat eine anständige Helligkeit, damit ich mit dem Ding überall arbeiten kann. Ich habe eine lange Akkulaufzeit. Auch hier habe ich keinen Lüfter, das Ding ist stumm. Das sind alles Dinge, ja. Da bekommt man in dem Preisbereich. Gibt es bei den Windows-Mitbewerbern, gibt es da einfach Plastikbomber, die eine Akkulaufzeit von 2 Stunden haben und bei der Leistung du eigentlich den Raum verlassen willst. Und das ist was... Das ist absolut revolutionär. Gerade nochmal mit dem Hintergrund eben schon gesagt, bei der aktuellen Marktsituation, wo alles, was Speicher angeht, enorm durch die Decke schießt, dann kann Apple seine Marktmacht zelebrieren oder auch so ein bisschen vorführen und sagen, hey, nö, ist uns egal, wir machen einfach. Das sind so die positiven Dinge. Mhm. Gibt ein bisschen was Negatives.
Haben wir noch eine Frage?
Ja. Okay. Ist das MacBook Neo der Chromebook-Killer?
Ja.
Haben wir ja jetzt auch gerade, sage ich mal, viele viele Gründe schon genannt, warum das Produkt andere Hersteller vielleicht ein bisschen zittern lässt oder auch verschiedene Produkte so ein bisschen in den Hintergrund rücken lässt. Von daher, ja.
Ja, wir sind in ähnlichen Preisbereichen. Es gibt Chromebooks, die sind dann noch ein bisschen günstiger. Aber wie eben schon gesagt, mit den Dingern willst du eigentlich nicht lange arbeiten. Und hier hast du, was die Arbeitsergonomie und die Qualität angeht, einfach keine Einschnitte. Ja. Darüber hinaus haben wir hier ein Produkt, das Apple auch sagt, und das, da stehe ich auch zu 100% hinter der Aussage, die sind sicher. Da hat man gerade vor ein paar Wochen, wer die Nachrichten verfolgt, gesehen, dass Apple jetzt als erster Hersteller bei der NATO eingesetzt werden darf, ohne irgendwelche zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen, weil die Dinger einfach sicher sind.
Ja.
Und wenn das eine NATO entscheidet, dann kann man auch sagen, okay, das ist so. Ja.
Und wird wahrscheinlich geprüft sein.
Dann wird es geprüft sein. Worauf ich letztendlich hinaus will, mit dem MacBook ist das Gleiche. Ja. Und beim Chromebook, da habe ich halt Google, die mit Daten ihr Geld verdienen letztendlich. Ja. Will da jetzt nichts vorwerfen oder in den Raum stellen, was nicht bewiesen werden kann. Aber ich habe einfach wahrscheinlich auch, wenn es um datenschutzkritische Geschichten geht, einfach ein viel besseres Gefühl, wenn ich einen Mac nehme. Das ist einfach so. Ne? Das sind dann ganz viele kleine Dinge, die dazukommen. Also daher, ja, es ist ein Chromebook-Killer.
Was vielleicht noch zu erwähnen wäre, wir haben einen 8 GB Arbeitsspeicher.
Genau.
Beim MacBook Neo, und der ist auch nicht konfigurierbar.
Das war eins dieser Dinge, die gerne auch von den Internet-Heroes zerrissen wurden. Ja, wir haben 8 GB Arbeitsspeicher im Jahr 2026. Ja, wir haben eine feste Konfiguration. Ich kann daran nichts ändern. Da gibt es technische Beschränkungen, warum das so ist. Das wäre jetzt aber zu nerdig. Aber worüber sich aufgeregt wird, ey, das kannst du nicht gebrauchen im Jahr 2026 und das ist produzierter E-Müll. Das sind alles so Dinge, die man lesen kann. Auch hier, Thema Hardware und Software ist eine Hand. Apple kann aus diesen 8 GB so unfassbar viel rausholen, im Gegensatz zu dem, was man aus dem x86 Windows-Segment so kennt. Das ist ein ganz anderes Bild, das wir da haben. Das heißt, für denjenigen auch wieder, für den das Gerät gedacht ist, und das ist nicht der Videoschnittmensch, der Fotograf oder der Coder. Für alle anderen, die sagen, ich will ein paar Browser-Tabs aufhaben und ich will ein Word-Dokument schreiben oder vielleicht mal mein Urlaubsfoto bearbeiten, da ist das vollkommen egal. Da sind die 8 GB vollkommen ausreichend. Und wenn die voll laufen, das muss man auch sagen, dann gibt es so etwas, das in der Technik nennt sich Swapping. Dann kann diese SSD, die drin ist, das heißt der Speicher, wo die Daten drauf gespeichert werden, wird als Arbeitsspeicher quasi mit missbraucht. Da werden Sachen ausgelagert, die nicht imminent gebraucht werden. Und das ist etwas, das der normale Nutzer da auch gar nicht merkt. Das passiert im Hintergrund. Also daher würde ich sagen, ist das Thema 8 GB Arbeitsspeicher, so negativ es vielleicht von dem einen oder anderen auch aufgenommen wurde, die nächsten Jahre egal. Auch da muss man ehrlich sein, wie das jetzt in 6-7 Jahren aussieht, weiß keiner.
Aber dann wird das Produkt auch einfach weiterentwickelt.
Aber wir reden über ein Gerät mit einem Einstiegspreis für Normalkunden von 699 Euro. Bildungspreise sind drunter, muss man auch sagen.
Wobei ich dann noch vielleicht anmerken würde, wer jetzt nicht maximal preisintensiv ist und sich auf diese 6,99 so ein bisschen grundsätzlich einfach fokussiert und da nicht drüber möchte, weil alles andere zu teuer ist, überlegt euch vielleicht nochmal doch 100 Euro mehr in die nächstgrößere Variante zu wechseln, weil für 100 Euro mehr Invest kriegst du die doppelte Speicherkapazität, dann ist es das 512 GB Modell und dann hast du auch noch eine Touch-ID dabei. Mhm. Also das ist für 100 Euro Invest, glaube ich, eine ganz
extrem krasser Value, gerade für Apple, wo man historisch gesehen auch sagen muss, die Speicher-Upgrades in der Regel sehr, sehr teuer sind. Das ist das, wo die eben auch ihre Marge haben.
Und das ist in dem Fall einfach nicht.
Nee, 100 Euro für gerade jetzt wieder,
ja.
Speicherkrise, 100 Euro mehr für das doppelte Speicher plus Touch-ID.
Krise.
Nee. Voila, Krise. Gibt's bei Apple nicht. Daher ist das ein krasser Value für jeden, der sagt, okay, ich will da auch ein bisschen future-proofen, was den Speicher angeht. Ist das eine sehr, sehr gute Wahl und wie gesagt, value-mäßig echt eine krasse Hausnummer.
Ja.
Genau, da kommen wir vielleicht schon zum nächsten Punkt, der von den Negativstimmen zu hören ist. Die SSD, der Speicher, der ist deutlich, schreibt und auch vom Lesen deutlich langsamer, als das jetzt beim MacBook Air oder MacBook Pro der Fall ist. Wir reden hier nur von ungefähr 1600 MB die Sekunde. die MacBook Airs, MacBook Pros sind da 4, 5, 6, 7, 8-fach so schnell. Das sind aber Dinge, die spielen auch hier wieder für den Verbraucher, der das Gerät nutzt, keine Rolle. Ja, das sind einfach nur Zahlen am Ende des Tages, die halt dann genutzt werden, um ein Gerät schlecht zu reden. Das ist halt auch dann einfach liegt am Preis. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, was man da macht, damit man das so anbieten kann und auch langfristig anbieten kann. Und 1600 MB die Sekunde war vor einigen Jahren noch rasend schnell. Und da hat sich auch keiner beschwert drüber. Ne?
Ja, aber irgendwas müssen wir ja kommunizieren.
Genau, richtig. Irgendwo muss man ja ein bisschen meckern. Genau, was haben wir noch? Also Apple hat die Lautsprecher relativ stark beworben während dieser Marketingphase bei der Apple Experience. Das sind auch von den, sagen wir mal, professionellen Reviewern Punkte, wo die sagen, die sind okay, aber nicht mehr. Da hat Apple vielleicht ein bisschen mehr versprochen, was ich nicht verstehe, weil wie eben schon gesagt, die letzten Jahre, was Apple so im Audio- und Soundbereich gemacht hat, ist eigentlich schwarze Magie fast. Ne? Das ist schon krass. Und deswegen, da würde ich sagen, haben sie für mich auch ein bisschen underdelivered zu dem, was sie vorher versprochen haben. Das finde ich ein Kritikpunkt, der ist wirklich dann valide. Viele regen sich dann noch auf über die Tastatur, die zum ersten Mal beim MacBook nicht beleuchtet ist, genau, seit vielen, vielen Jahren. Auch das kann ich verstehen, ist aber am Ende des Tages, glaube ich, für die wenigsten relevant. Deswegen sehe ich das nicht. Wir haben kein MagSafe, ja. Okay, schade, aber ja, wir können mit USB-C laden.
Genau, 2 USB-C-Anschlüsse und Kopfhöreranschluss auf der gegenüberliegenden Seite.
Ein USB-Anschluss kann auch 10 Gigabit die Sekunde. Ja. Also das ist schnell. Einer macht nur 2.0, dann nutze ich den halt zum Laden, wenn ich es brauche. Und ja, 10 Gigabit die Sekunde reicht für jeden normalen Verbraucher auch vollkommen aus.
Ja. Ich denke, man muss das so sehen. Wenn man ein krasses Produkt im High-End-Bereich erwartet, dann sollte man vielleicht auch ein krasses Produkt im High-End-Bereich in Betracht ziehen und kaufen. Dann sprechen wir aber von einem MacBook Air oder auch von einem MacBook Pro. Und für alle anderen ist das MacBook Neo ein krass cooles Produkt.
So ist es. Ja. Also daher.
Haben wir noch eine Frage zum Abschluss?
Werden die Apple Experiences die traditionellen Keynotes aus dem Apple Park ersetzen?
Nein.
Ich sage nicht ersetzen, sondern ergänzen. Das ist in den letzten Jahren ja auch immer mal wieder passiert. Aber diese klassische Keynote, gerade im September, das ist etwas, wo sich in der Technikwelt jeder den Wecker nachstellt. Da lächzt auch jeder danach, ja, weil es zum einen, klar, letztendlich ist es eine Marketingveranstaltung, da werden neue Produkte vorgestellt. Aber Apple macht das in einer Art und Weise jedes Jahr, die ist so spannend und so unterhaltsam vor allem. Vielleicht für diejenigen, die Tech-Nerds und die Apple-Nerds, die auf das Thema Bock haben, aber auch für Menschen, die sagen zum Beispiel, ich interessiere mich sehr für Videoschnitt oder für solche Dinge, weil das ist ja auch immer enorm krass gemacht. Das ist auch was, das macht Apple komplett einzigartig. Ja. Diese Transitions, Kamerafahrten, das macht für mich, jetzt abseits der Produkte, unfassbar viel Spaß, das anzugucken.
Also mit Produktvideos, die Vorstellungen. Auch jetzt gerade, wo wir nochmal ganz kurz zurück zum MacBook Neo, sorry, dass ich nochmal einen Schritt zurückgehe, aber es gibt ein Video von Apple zum MacBook Neo, falls ihr euch das zu Hause einmal vorab angucken möchtet, bevor ihr zu uns kommt, um euch mit dem Produkt zu beschäftigen. Sie haben es geschafft, in knapp 3 Minuten ein neues Produkt zu zeigen und währenddessen im Prinzip alle Vorteile und wie man ein MacBook nutzt, von Anfang bis Ende zeigt. Also wer vielleicht auch ein Switcher ist oder Switcher sein könnte von einem Nicht-Apple-Produkt, kann mit diesem Video relativ schnell erkennen, was ein MacBook an Mehrwert mitbringt und an anderer Usability. Und ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Könnt ihr euch mal angucken.
Was wir jetzt eben noch vergessen haben, das Thema Trackpad. Es ist kein Force-Touch-Trackpad. Vielleicht gerade noch zur Vollständigkeit. Nicht, dass jemand sagt, das habt ihr absichtlich rausgelassen. Es ist ein klickbares Trackpad, aber auch hier, das funktioniert so gut. Multitouch-Gesten funktionieren alle.
Ja.
Daher kein großes Thema. Das werde ich jetzt gerade noch einmal schnell einschieben, wenn wir sowieso einen Schritt zurück
machen. Wollte gerade sagen.
Genau, aber zu der eigentlichen Frage zurück, nein, wird es nicht. Dafür haben diese Veranstaltungen einen viel zu großen Impact auf die komplette Technikwelt, aber auch darüber hinaus auf die Welt. Ja, wenn ein neues Apple-Produkt kommt, ein neues iPhone, dann redet die ganze Welt drüber. Auch der Finanzsektor redet drüber, nicht nur die Tech-Bubble. Also daher wird das mit Sicherheit auch so bleiben. Aber es wird auch immer wieder diese Press-Releases geben, die dann entsprechend dann auch vielleicht mit schön gemachten Videos und abgefahren, kreativ gemachten Videos begleitet werden, weil auch das einfach die enorme Stärke von den Menschen bei Apple ist.
Ja, das stimmt. Gut.
Ich glaub, wir kommen
zu Ende. Wir wollten eine übersichtliche, knackige Folge machen.
Und haben wir wie immer geschafft.
Wir haben euch gescheitert. Gnadenlos gescheitert wieder. Unfassbar.
Jetzt müssen wir eigentlich sagen, wer sich bis zum Ende angeguckt hat.
Ja.
Und der Erste, der kommt, ein Codewort XYZ sagt, bekommt 5 Euro Rabatt oder sowas. Ich komme wieder mit meinen Special-Ideen.
Ja, long story short.
Ist das Codewort? Long
ja.
story short.
Ja.
Also er muss einfach auf mich zukommen, ja. ohne Hallo ja. zu sagen, long story ja. short sagen. Der ja. bekommt, egal auf welches Produkt, was ja. machen wir? 10 Euro Rabatt?
Ja, 10 Euro Rabatt. Ja. Und alternativ, ey, du Laberbacke, gibt 15 Euro Rabatt.
Das ist richtig.
Oh Gott. Bro, es war mir ein Fest.
Wie immer.
War schön mit dir.
Sehen wir uns im Juni oder im September wieder.
Ich wollte gerade sagen, wir sehen uns wieder entweder in überraschenden Zeitsegment, wenn jetzt doch noch mal irgendwas zwischendurch noch reingeschoben wird oder dann aber spätestens zum Special Event im September.
Denke auch noch. Vielen Dank fürs Zugucken.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören, Zugucken. Ihr wisst, wo ihr uns findet, YouTube und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir würden uns auch über Feedback freuen, wenn ihr euch die neuen Produkte auch mal angeguckt habt, was euch gefällt, wo ihr so ein bisschen die Tendenz zu habt. Und ja, wenn ihr Meinungen oder sonst irgendwelches Feedback, Rückmeldungen, Kritik.
Immer her damit. Gerne auch, ey du Laberbacke, sei ruhig.
Genau, habt, dann meldet euch. Wir würden uns freuen. Bis bald.
Ciao.
Code & Coffee, der IT-Podcast mit Insights, News und Trends. Überall, wo es Podcasts gibt.